Hallo, genau, ich bin Anna, ich bin Journalistin und ich beschäftige mich schon seit einer ganzen Weile mit digitaler Migrationskontrolle. Ich erinnere mich noch, das letzte Mal 2019 in Leipzig auf dem Kongress habe ich recht viel über den Technologieeinsatz im BAMF geredet, aber heute wollte ich nicht so viel über das BAMF alleine reden, sondern darum, wie generell Technologie benutzt wird, um Geflüchtete zu kontrollieren und um Flucht zu kontrollieren. Dabei geht es nicht nur um Überwachung oder Ausforschung von Geräten. Dabei geht es um ganz, ganz viele verschiedene Technologien. Und eigentlich würde ich mir wünschen, ich müsste hier nicht widerstehen und zu diesem Thema reden und ich könnte irgendwann damit aufhören. Aber seit 2019 ist eben viel passiert. Wenn wir uns daran erinnern, 2019, da gab es nicht nur noch keine Pandemie, da gab es auch noch eine große Koalition. Und wir hatten einen Innenminister, Horst Seehofer, der bei der Vorstellung seines Masterplans Migration gesagt hat, dass er sich freut, dass zu seinem 69. Geburtstag 69 Menschen nach Afghanistan abgeschoben worden sind. Das heißt, wir waren in einer Zeit, wo wir mehr oder weniger uns damit abgefunden haben, dass Migrationspolitik und dass Asylpolitik immer restriktiver werden, weil wir dachten, ne, da sitzen die Konservativen, da sitzen die CSUler im Innenministerium und Horst Seehofer, der Migration als die Mutter aller Probleme bezeichnet, steuert das Ganze. Und dann kam die selbsternannte Fortschrittskoalition. Und wir haben erst mal gedacht, Mensch, vielleicht kann jetzt einiges anders werden. Das dachten wir bei vielen Sachen, das dachten wir bei diversen digitalpolitischen Sachen. Wir dachten, vielleicht ist mittlerweile die Vorratsdatenspeicherung weg, ist nicht passiert. Und stattdessen haben wir mittlerweile einfach ein riesiges Problem mit Nationalismus und Rassismus. Und wir haben ein Problem mit Rechtsradikalen, die salonfähig geworden sind und mit einer Regierung, die dem sich entgegenstellen will, indem sie die Narrative selber bedient. Wir haben Umfragen in Deutschland, wonach 78% der Menschen sagen, dass wir keine weiteren Geflüchteten mehr aufnehmen können, weil das Boot voll ist, und 63% fordern, dass wir mehr und konsequenter abschieben müssen. Und wir haben Innenministerin Nancy Faeser, die sagt quasi dasselbe wie ihr Vorgänger, dessen Personal sie kaum ausgetauscht hat. Und dabei wird sie flankiert von ihren Regierungskolleginnen, von allen voran der FDP. Und sie wird flankiert von Grünen, die ihre Prinzipien dafür aufgegeben haben, dass sie an der Regierung beteiligt sind. Und die einen Parteitag machen, auf dem Menschen demonstrieren und sagen, kein Mensch ist illegal. Und die Antwort darauf ist, ein Parteitag einer Regierungspartei ist kein Spiel. Und dabei kommt es mir manchmal so vor, als wäre quasi Migration oder der Umgang mit Migration für Regierungsparteien eher ein Spiel, bei dem sie rechte Narrative bedienen, anstatt dass Menschen in Würde leben können. So. Genau, worum geht's eigentlich? Es geht um Menschen auf der Flucht, die auf verschiedenen Wegen Deutschland erreichen. Die Gründe, warum die Menschen fliehen, sind sehr, sehr divers. Sie fliehen vor Krieg, sie fliehen vor Terror, sie fliehen vor Unterdrückung und in Zukunft werden auch immer mehr Menschen vor den Auswirkungen der Klimakatastrophe fliehen. Die Routen, auf denen die Menschen sich Deutschland erreichen können, ändern sich. Die Technologien an den Grenzen ändern sich, die Technologien im Inland ändern sich, aber was sich nicht mehr wegdenken lässt, ist, dass Grenzen nicht mehr rein physisch sind. Das heißt, eine Grenze ist nicht mehr nur ein Stacheldrahtzaun, eine Grenze ist nicht mehr nur eine Mauer, sondern eine Grenze ist längst digital geworden. Wir haben Hightech-Grenzanlagen, die extrem hochgerüstet sind. Wir haben Technologien, die versuchen, Bewegungen von Geflüchteten zu kontrollieren. Wir haben Technologien, die versuchen, Bewegungen von Geflüchteten vorherzusagen und sie zuletzt zu unterbinden. Das heißt, das Individuum wird versucht, gläsern zu machen, um seine Freiheit einzuschränken. Und es ist ganz egal, ob wir dabei an die Lager denken, wo Menschen ausharren müssen, ob wir dabei an die Zielländer denken, in die die Menschen wollen, oder eben die ganzen Stationen, die sie auf ihrer Flucht durchlaufen. Im politischen Sprech heißt das Ganze, das ist die Reduzierung von sogenannten Pull-Faktoren. Das heißt, man versucht, die vermeintlichen Anreize, die es gibt, damit Menschen nach Deutschland kommen, nach Europa kommen, zu reduzieren. Und die Entwicklung, die wir sehen, ist eben, dass Migration, so wie viele andere Bereiche unseres Lebens oder des Lebens an sich, versicherheitlicht werden und hochmilitarisiert werden und dass man mittlerweile einen Umgang mit Menschen hat, die Schutz suchen, der dem entspricht, wie man mit Menschen umgeht, die eine schwere Straftat verübt haben. Da gibt es ganz viele verschiedene Techniklösungen, die dann irgendwie dafür rausgeholt werden. Da geht es um teilweise Überwachung im ganz Großen. Da heißt es um Migrationsströme, um die Art und Weise, wie sich Menschen in einer größeren Masse bewegen. Da geht es um Satellitenüberwachung, da geht es um Drohnenüberwachung, um Social Media Monitoring. Es geht aber auch um die Überwachung und Kontrolle im Individuellen. Es geht um das Auslesen von Geräten, es geht um Fingerabdrücke, es geht um biometrische Gesichtsbilder, es geht um Fußfesseln, die jetzt in Großbritannien angesetzt werden, um den Aufenthaltsort von Menschen zu kontrollieren. Und es geht darauf aufgesetzt, um den Einsatz von sogenannter künstlicher Intelligenz, um die ganzen Systeme noch undurchschaubarer zu machen. Wir wollen uns hier ein paar davon angucken. Es ist ziemlich unmöglich, darüber in kleiner als 24 Stunden irgendeinen guten Überblick zu geben. Aber ich glaube, die Systeme, die ich euch kurz vorstellen will, oder die Mechanismen, zeigen so ein bisschen, welche verschiedenen Kategorien das angreift. Das heißt, vom Kleinen zum Großen und von der individuellen Betroffenheit zur systemischen Betroffenheit. Und ich will anfangen mit einem Thema, das gerade relativ viel durch die Medien auch ging, die sogenannten digitalen Bezahlkarten. Da hat die Ministerpräsidentenkonferenz gesagt in Deutschland, dass Geflüchtete, die in einem Asylantragsverfahren stecken oder die nur eine Duldung haben, weniger oder auch gar kein Bargeld bekommen sollen. Jetzt müssen wir uns davor, bevor man guckt, okay, was heißt das eigentlich, vielleicht mal angucken, was bekommt so eine Person eigentlich? Und wenn jetzt eine Person in einer Erstaufnahmeeinrichtung ist, bekommt sie Dinge gestellt von der Aufnahmeeinrichtung, das heißt ein Bett und so weiter. Und dazu bekommt sie ein Taschengeld, ein sogenanntes von 182 Euro. Das heißt, da geht es nicht um besonders viel Geld, da geht es um sehr wenig Geld, mit dem die Menschen dann ihr Leben bestreiten müssen. Wenn sie sich allein versorgen müssen, dann bekommen sie 410 Euro. Das heißt, auch da sind wir bei Beträgen, die nicht wirklich groß sind. Und was soll diese sogenannte digitale Bezahlkarte eigentlich tun? Da kommt es darauf an, wie man fragt. Wenn man das FDP-Präsidium fragt, dann heißt es, damit schwächen wir einen entscheidenden Pull-Faktor für illegale Migration, was auch immer das ist, nach Deutschland. So. Und vielleicht können wir an der Stelle mal kurz drum gucken, was sind eigentlich Pull-Faktoren? Das ist in der politischen Diskussion ganz oft die Rede von den sogenannten Push- und Pull-Faktoren. Mit den Push-Faktoren sind Fluchtursachen gemeint, da geht es um Dinge wie politische Gründe, wenn eben in einem Land Krieg ist oder wenn Menschen in einem Land verfolgt werden. Da geht es um sozioökonomische Gründe, wenn in einem Land beispielsweise Armut herrscht oder die Arbeitslosigkeit besonders hoch ist, und auch um ökologische Gründe, wenn wir daran denken, dass Menschen vielleicht schon bald mehr aus Ländern fliehen müssen, in denen eben die Lebensgrundlagen nicht mehr gegeben sind. Pull-Faktoren sind im Endeffekt das Gleiche nur umgekehrt, das heißt Faktoren, die in Ländern vorherrschen, die Menschen motivieren könnten, in ein bestimmtes Land zu gehen. Und das FDP-Präsidium meint eben, Bargeld wäre einer davon. Das, was mich daran besonders aufregt, ist tatsächlich, dass dieses Modell von Push- und Pull-Faktoren eigentlich seit den 80er Jahren schon überholt ist. Das heißt, seit den 80er Jahren sind wir an einem Punkt, wo man gesagt hat, okay, die Gründe für Migration sind so komplex und es spielen so viele Gründe zusammen, dass man dieses simplifizierte Modell von, es gibt irgendwas, was die Menschen irgendwo wegdrückt und es gibt irgendwas, was die Menschen irgendwo hinzieht, eben einfach nicht mehr anwenden können, weil Dinge eben auch zusammenspielen und weil ganz oft eben auch Entscheidungen von Menschen, die überlegen, irgendwo hin zu migrieren, getroffen werden, die nicht immer vorteilhaft für sie sind. Da können wir gerade daran denken, wie es beispielsweise ist, wenn Menschen migrieren und dann vielleicht in einer Partnerschaft leben und nicht unbedingt berücksichtigen, ob es für beide Partner die beste Wahl wäre, dann in ein besonderes Land zu gehen. Aber trotzdem wird dieses Narrativ vom Pull-Faktor Bargeld, Pull-Faktor Sozialleistungen oder was auch immer es eben sein mag, immer wieder nach vorne geholt. Das ist ganz interessant, weil 2020 hat das Bundesinnenministerium auf eine Idee aus Bayern, Bezahlkarten einzuführen. Das heißt, da gab es schon mal eine Diskussion drum, dann in einer Stellungnahme gesagt, der Großteil der Forschung zu den Auswirkungen von Sozialleistungen auf Migrationsentscheidungen findet keine oder nur minimale Einflüsse dieser Art. Das heißt, wir haben letztlich aus dem Haus oder aus dem Ministerium, wo jetzt irgendwie wieder Dinge aufgerollt werden, schon vor Jahren eigentlich mal die Erkenntnis gehabt, Wahrscheinlich ist das ziemlich egal, ob Menschen hier Bargeld bekommen oder ob Menschen hier eine Geldkarte bekommen, die ihr persönliches Leben extrem einschränkt bei ihrer Entscheidung, ob sie nach Deutschland kommen. Und vielleicht bekommen die Menschen in ihren Herkunftsländern das nicht mal mit, wie das hier überhaupt funktioniert. Und dementsprechend ist der Einfluss extrem zu bezweifeln. Das heißt, die Frage ist, worum geht es dabei eigentlich? Es geht nämlich eigentlich um Kontrolle. Es geht darüber zu kontrollieren, was die Menschen konsumieren, weil diese Karten teils eben auch mit Einschränkungen kommen. Das heißt, man kann mit diesen Karten beispielsweise keinen Alkohol kaufen, man kann keinen Tabak kaufen, man kann kein Glücksspiel machen. Das heißt, das alles, was sozial unerwünscht ist oder was als inadäquat angesehen wird, ist damit nicht möglich, wohin dann eben die persönlichen Konsumentscheidungen der Menschen extrem eingeschränkt werden. Was man damit auch kontrollieren kann und will, ist ein Geldtransfer, nämlich es soll verhindert werden, dass die Menschen Geld in ihre Herkunftsländer überweisen, wenn sie beispielsweise ihre Verwandten unterstützen wollen oder wenn sie Geld abheben in Bargeld, was dann nicht mehr immer möglich sein soll, dass sie eben dieses Geld an andere Leute schicken, um denen zu helfen, wenn sie es schaffen, sich von ihren 182 Euro irgendwas abzusparen, nachdem sie gegessen haben. Es geht auch darum, den Aufenthaltsort von Menschen zu kontrollieren, weil viele dieser Karten den Bewegungsradius von Menschen einschränken, indem sie eben sagen, du darfst nur in einem bestimmten Umkreis von deinem verpflichtenden Aufenthaltsort Geld ausgeben, diese Karte. Das heißt, man sagt dann, okay, du bist beispielsweise hier in Greiz in Thüringen, wo diese Karten gerade eingeführt würden, und du darfst dich dann x Kilometer um diesen Ort bewegen, und wenn du quasi diesen Ort verlässt, dann funktioniert halt die Karte nicht. Ganz besonders zynisch finde ich, ich habe mir mal den Kartenhersteller angeguckt und der hat dann auf seiner Webseite einen Grund dafür stehen, warum man diesen Radius einschränken kann, in dem Leute damit bezahlen können. Und der Grund hat mich dann doch überrascht, nämlich er hieß, so stärken Sie zielgerichtet Ihre örtliche Wirtschaft. Das heißt, man hat hier letztlich ein Kontrollinstrument, das man irgendwie marketingmäßig als Wirtschaftsförderungsmaßnahme für kleine Dorfläden verkleidet, die dann eben von Geflüchteten nur das Geld bekommen können. Praktischerweise bietet dieses Unternehmen auch für Kommunen und öffentliche Einrichtungen, die solche Karten einführen wollen, einen besonderen Service an, nämlich man kann sich von dem Unternehmen auch beraten lassen, wie man die Ausschreibung so macht, dass man 90% weniger Arbeit mit der Ausschreibung hat, damit man eben die Vergabe vielleicht auch noch ein bisschen schneller über die Bühne bekommt. Was mich weiterhin an diesen Bezahlkarten extrem aufregt, ist, diese Idee ist überhaupt nicht neu. Das heißt, wenn man sich mal anguckt, wo gab es das schon mal, dann stellt man fest, in den späten 90ern, nämlich unter anderem in Berlin. Das heißt, man hat dieses Modell schon getestet und in Berlin ist es auch schon mal krachend gescheitert. Das heißt, es gab es für ein paar Jahre lang und es gab dann diverse Probleme. Zum Beispiel ein Problem war, dass keine Discounter sich daran beteiligt haben und eben diese Karten nicht akzeptiert hatten. Das heißt, die Geflüchteten hatten die Situation, dass sie wenig Geld hatten und sie hatten die Situation, dass sie mit diesem wenigen Geld nur in Läden einkaufen konnten, die vergleichsweise teuer sind. Das heißt, man hat am Ende so 70 Geschäfte in ganz Berlin, wo man diesen Kram dann kaufen konnte, den man zum Leben braucht. Und abgesehen davon, dass sie dann in teurere Läden gehen mussten, mussten sie teilweise eben auch noch lange Wege auf sich nehmen, um zu diesen Wegen zu kommen. Es gab diverse Probleme mit der Akzeptanz dieser Karten dann auch in den vorgesehenen Geschäften, was dann immer wieder an den Kassen beispielsweise zu einer Stigmatisierung der Menschen geführt hat, wenn die Karte nicht akzeptiert wurde und dann nochmal ein Sonderprozess aufgemacht wurde und die Menschen da standen und das eben nicht so schnell ging. Und es gab eben auch Probleme, weil gesagt wurde, man soll mit diesen Dingen nur den Lebensbedarf oder so diesen Grundbedarf decken, das heißt auch keine Zigaretten, kein Alkohol, keine anwaltliche Unterstützung, keine Fahrkarten. Und es gab Fälle, über die der Flüchtlingsrat berichtet hat, wo dann beispielsweise auch Menschen mit der Verkäuferin im Geschäft diskutieren mussten, ob jetzt ein Kochtopf als Bedarf zulässig ist oder ob das eben etwas ist, was nicht mit dieser Karte bezahlt werden konnte. Und letztlich, weshalb man es dann wahrscheinlich eingestampft hat, war der Verwaltungsaufwand einfach extrem hoch und man die ganzen Sonderkosten, die damit kamen, dass man diese Karte dann eingeführt hat, haben sich dann einfach nicht mehr gelohnt und man hat sich dann doch von diesem unmenschlichen Modell verabschiedet. Ich glaube 2003 und jetzt 20 Jahre später fangen wir einfach wieder damit an. Was vielleicht noch wichtig ist bei der Diskussion über diese Bezahlkarten, ist, dass nicht alle Bezahlkarten gleich sind. Es gibt beispielsweise auch ein Projekt in Hannover, wo die Social Card, die sogenannte, ab Anfang Dezember ausgegeben wird. Da geht es aber nicht darum, irgendwas einzuschränken, sondern da geht es tatsächlich darum, die Verwaltung zu vereinfachen und den Menschen eine automatisch sich wieder aufladendes Guthaben zu geben. Und damit ist tatsächlich beispielsweise auch die Bargeldabhebung unterschiedslos möglich. Und Menschen sind eben nicht eingeschränkt, weil sie im Zweifelsfall zum Geldautomaten gehen können und können da 100 Euro rausziehen. Und mit diesen 100 Euro können sie dann eben machen, was sie wollen und vor allem, wo sie es wollen. Das Gegenbeispiel dazu ist Greiz, das hatte ich schon kurz erwähnt, Greiz in Thüringen. In Gera kann man mit der Karte nicht mehr einkaufen und wenn man sich das durchliest, ist da sogar vorgesehen, dass Menschen, wenn sie beispielsweise Pfand zurückbringen, dass dieses Pfandgeld nicht in bar zurückgegeben werden soll, wenn sie eben mit dieser Karte an der Kasse stehen, sondern dass das Geld ausschließlich auf diese Karte gebucht werden soll. Das heißt, es wird quasi versucht, den Menschen jegliche Möglichkeit zu nehmen, in irgendeiner Art und Weise an höhere Bargeldbeträge zu kommen, als die sie 100 Euro in bar monatlich ausgezahlt bekommen. Wie auch immer man das kontrollieren will, im Endeffekt, wenn jemand irgendwie mit Pfandflaschen in den Supermarkt geht, sei dahingestellt, aber tatsächlich reicht das irgendwie bis dahin zurück. Das Gleiche gilt auch für Warenrückgabe. Das heißt, ich kann mir nicht mit dieser Karte irgendwas kaufen, es dann zurückgeben und Bargeld bekommen, sondern letztlich läuft alles nur über diesen Transfer und Überweisungen ins Ausland sind damit beispielsweise auch unterbunden. So, und jetzt soll dieses einheitliche System bis zum 31. Januar 2024, das heißt so bis in einem Monat, erarbeitet sein. Und ich glaube, es wird relativ wichtig, dass wir jetzt und dass wir zu diesem Zeitpunkt genau hingucken, was damit geplant ist. Wir wissen noch nicht alles darüber, was geplant ist. Wir wissen nicht alle Einschränkungen, die damit verbunden sein werden. Wir wissen beispielsweise auch nicht, wie die ganzen Datenschutzfragen, von denen ich jetzt noch gar nicht angefangen habe zu reden, da geregelt werden. Aber das heißt, das wird ein Thema, das sehr, sehr bald sehr akut wird, wenn es eben bundeseinheitliche Standards gibt. Während andere Menschen an bundeseinheitlichen Standards arbeiten, ist Bayern schon mal vorgelaufen und hat eine Ausschreibung gestartet. Die haben jetzt irgendwie für 17 Millionen ein System für die 380.000 Geflüchteten im Land ausgeschrieben. So, ich muss kurz was trinken, dann geht's weiter. Genau, ich mache jetzt weiter mit einem tatsächlich ganz anderen Thema, das eben nicht so sehr die Kontrolle des Lebens der Menschen irgendwie betrifft, sondern eben eine Datensammlung über sie. Und das ist, glaube ich, eigentlich so ein Dauerthema seit den 50ern, das aber meiner Meinung nach viel zu wenig beachtet wird, nämlich das Ausländerzentralregister. Das ist ein sehr sperriges Wort, ist auch ein sehr sperriges Ding und es ist eine der größten Datensammlungen Deutschlands. Und sie ist extrem unübersichtlich, weil das Ausländerzentralregister seit 1953 über 40 Mal reformiert worden ist. Wobei man reformieren in dem Kontext auch einfach lesen kann als ausweiten. Das Ausländerzentralregister enthält momentan ungefähr 26 Millionen personenbezogene Datensätze. Und zu diesen Personen werden unterschiedlich viele Daten im Ausländerzentralregister gespeichert. Das heißt, wenn eine Person als Geflüchtete nach Deutschland kommt, werden mehr Daten gespeichert, als wenn eine Person als andere Ausländerin nach Deutschland kommt und keinen Geflüchtetenstatus hat oder keinen Duldungsstatus hat. Das heißt, diese sogenannten Datengrenze, wie man das im Ausländerzentralregister nennt, sind je nach Person, die darin gespeichert ist, unterschiedlich. Das betrifft aber tatsächlich jede Person mit, also ohne eine deutsche Staatsbürgerschaft, die sich für längere Zeit in Deutschland aufhält. Und auch eingereiste Personen, die wieder ausgereist sind und noch nicht aus diesem Register gelöscht worden sind. Genau, auch Seehofer hat das Ding ein paar Mal erweitert. Das haben wir irgendwie relativ eng verfolgt. Und aus einer dieser Erweiterungen stammt auch ein Satz, den ihr wahrscheinlich alle kennt, dessen Bezug zu diesem Ausländerzentralregister aber gar nicht so bekannt ist. Es war nämlich die Nummer mit den Gesetzen, die man kompliziert machen muss, damit es nicht so auffällt. Das war das zweite Datenaustauschverbesserungsgesetz 2019. Das heißt, man kann auch die Wörter der Gesetze so kompliziert machen, dass es nicht so auffällt. Und das war damals eben Teil des Migrationspakets. Und da ging es um Maßnahmen zur Ordnung, Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung. Die seien nämlich entscheidend dafür, dass die Integration der Menschen, die in Deutschland bleiben dürfen, gelingen kann. Das heißt, wir müssen möglichst viele Menschen wegschicken, damit irgendwie ein paar Menschen integriert werden können. Das war so die Logik der damaligen Regierung, der jetzigen auch, aber genau. Und laut diesem Gesetz, dem zweiten Datenaustauschverbesserungsgesetz, ging es darum, dass die Behörden, die auf dieses Ausländerzentralregister Zugriff haben, schnelleren Zugriff auf die Identifizierungsnummer der Person bekommen, um sie eben schneller in ihren Systemen finden zu können. Aber bevor wir weitermachen, erstmal kurz gucken, welche Daten befinden sich denn so in diesem Ausländerzentralregister neben den offensichtlichen Dingen wie beispielsweise einem Namen. Da befinden sich extrem viele mögliche Daten drin. Das heißt, das ist der Anhang zum Ausländerzentralregister. Das müsst ihr nicht im Detail lesen. Das ist, glaube ich, darauf kommt es nicht an. Aber da gibt es verschiedenste Datenkategorien. Und dann gibt es den Personenkreis, auf den das eben zutrifft. Und dann steht da in der vierten Spalte, wer diese Daten übermittelt. Und dann in der letzten Spalte, an wen diese Daten weiter übermittelt werden können. Dazu gehören Daten wie Adressen, ganz klar. Dazu gehören aber auch Informationen zu Impfungen, die Personen haben, zu Gesundheitsinformationen. Da gehören Informationen zur Förderung der sogenannten freiwilligen Ausreise dazu. Das heißt, wenn Menschen beispielsweise Geld in Anspruch genommen haben und haben gesagt, ich reise freiwillig aus, dann will man damit dieser Speicherung, selbst wenn sie schon weg sind, verhindern, dass sie wieder einreisen. Und da sind Integrationskurse drin und seit einer der letzten Erweiterungen eben teilweise auch komplette Asyl- und Gerichtsdokumente. Eben Informationen, die auch sehr sensibel sein können, wenn sie in die falschen Hände fallen. Die neueste Erweiterung des AZRs, die gerade im Bundestag ist, heißt Gesetz zur Anpassung von Datenübermittlungsvorschriften im Ausländer- und Sozialrecht. Da geht es zum einen darum, dass der Austausch zwischen Ausländerbehörden und Sozialbehörden verbessert werden soll. Das heißt, dass die entsprechenden Stellen gegenseitig mitbekommen sollen, wenn eine Person beispielsweise Sozialleistungen bezieht oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz oder sie eben auch nicht mehr bezieht, zum Beispiel, weil sie umgezogen ist oder weil irgendein anderer Umstand in ihrem Leben sich geändert hat. Das kann man auf der einen Seite erstmal kritisieren, eben weil solche Daten über den Bezug von Sozialleistungen sehr sensibel sein können. Was da aber besonders krass dran ist, ist nicht diese weitere und weitere Erweiterung dieses Datenkranzes, sondern letztlich die Erweiterung der Behörden, die Zugriff auf dieses Ausländerzentralregister bekommen. Es gibt den Zugriff in sogenannten automatisierten Verfahren und es gibt einen Zugriff, der einzeln dann freigegeben werden muss. Und wenn man sich anschaut, wie viele Behörden generell Zugriffsberechtigungen auf bestimmte Daten im Ausländerzentralregister haben, dann sind das 16.000 in Deutschland. Das heißt, das sind enorm viele Behörden, das sind Jugendämter, das sind Jobcenter, das sind dann später auch Gerichte, das sollen auch Justizvollzugsanstalten sein. Das heißt, alle Stellen, die irgendwann mal mit sogenannten Ausländerinnen und Ausländern zu tun haben könnten, bekommen mehr oder weniger Daten aus diesem Register, natürlich auch Polizeien und natürlich auch Geheimdienste und natürlich auch andere Behörden. Jetzt soll aber der automatisierte Zugriff vergrößert werden. Momentan sind das 3.956 Behörden, die automatisiert abrufberechtigt sind und es sollen jetzt noch 3.000 Stellen dazukommen. Das heißt, auch Gesundheitsämter sollen in Zukunft automatisiert abfragen dürfen, Jugendämter sollen in Zukunft automatisiert abfragen dürfen und Gerichte. Diese automatisierten Zugriffe sind letztlich ein riesiges Problem. Ich habe mal beim BAMF, das die registerführende Behörde ist, nachgefragt, wie oft es denn so zu Datenschutzverstößen bei diesen Abfragen kommt, weil wir kennen das, glaube ich, alle von den verschiedenen Skandalen um Polizeidatenbanken, dass es da immer wieder zu Abrufen kam, sei es jetzt, weil jemand wissen wollte, wo Helene Fischer wohnt oder sei es jetzt, weil irgendein rechtsradikaler Polizist Linke outen wollte. Und das Gleiche könnten wir im AZR auch erwarten. Und da hat das BAMF mir geantwortet, es kam bei 1,8% der durchgeführten Stichproben zu Datenschutzverstößen. Dieses Stichprobenverfahren funktioniert folgendermaßen. Das BAMF zieht in jedem Quartal seit 2021 2400 dieser Stichproben. Das heißt, man sucht sich eben Abfragen raus, guckt, okay, ist es jetzt irgendwie plausibel, dass diese Daten abgefragt wurden, fragt vielleicht nochmal nach, so hey, wieso hast du diese Daten abgefragt, und guckt dann eben, okay, passt das so. Diese 1,8% setzen sich, Quatsch, genau, es gab eben 0,3% der Fälle Datenschutzverstöße, die meldepflichtig waren. Das heißt, meldepflichtig sind Datenschutzverstöße dann, wenn sie ein potenzielles Risiko für die Rechte und Freiheiten einer natürlichen Person enthalten. Das klingt erstmal nicht so viel. Das heißt, 1,8% und 0,3%. Ja, klingt nicht nach großen Prozentzahlen, aber wenn man sich eben anschaut, wie viele Abrufe es aus diesem Register insgesamt gibt, dann wird das schon eine ganze Menge. Die GFF hat in der Studie geschrieben, dass einer von ca. 14.000 Abrufen überprüft wird. Das heißt, damit kann man sich, glaube ich, ziemlich doll hochrechnen, wie viele Personen da potenziell von etwas betroffen sind, was ihnen am Ende schaden könnte. Es gab auch ganz konkrete Missbrauchsfälle, die bereits publik wurden. Beispielsweise gab es den Fall von einer Person aus Ägypten, die, ich glaube, auf Facebook darüber informiert hat, wie in Deutschland das sogenannte Fachkräfteeinwanderungsgesetz funktioniert. Und dann bekam sie auf Facebook eine Nachricht. Und diese Nachricht enthielt einen Auszug aus ihren Daten aus dem Ausländerzentralregister und damit verbunden die Drohung, dass sie eben aufhören solle, irgendwie Menschen nach Deutschland zu locken. Das Ganze wurde untersucht und dann wurde letztlich festgestellt, dieser Datenabruf geschah von einem Mitarbeitenden der Bundesagentur für Arbeit, die sich wohl daran gestört hat, dass diese Person diese Informationen auf Facebook verbreitet. Und dann dachte man mal, okay, können wir mal Daten aus dem Register ziehen und können wir mal ein bisschen Stress machen. So, das ist eins der Gesetze, die gerade mehr oder weniger in der Pipeline sind. Das andere Gesetz ist das schnelle Abschieben-Gesetz oder, wenn man es mit Nancy Faeser nimmt, das Rückführungsverbesserungsgesetz, das Ende November in der ersten Lesung im Bundestag war. Nancy Faeser sagt, es braucht klare Regeln, damit Deutschland ein solidarisches Land sein kann. Und mit diesen klaren Regeln meint sie eben, dass klar sein muss, wer Deutschland schnell und sofort am besten verlassen soll. Bei diesem Rückführungsverbesserungsgesetz, das klingt erstmal nicht so, als ginge es da irgendwie um Daten oder irgendwie um Technologie, aber in diesem Gesetz stehen auch diverse Paragraphen zur Smartphone-Auswertung von Geflüchteten. Smartphone-Auswertung, manche haben das wahrscheinlich ein bisschen verfolgt, das ist ein Thema, mit dem ich mich schon mehr oder weniger ewig beschäftige, seit es das gibt und wo wir 2019 zusammen mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte eine Studie gemacht haben, die wir hier auch vorgestellt haben. Und daraufhin hat im Anschluss die GFF mit mehreren betroffenen geflüchteten Personen gegen diese Praxis geklagt. Es folgten Prozesse, das hat alles eine ganze Weile gedauert, aber letztlich gab es eben einen Erfolg, nämlich das Bundesverwaltungsgericht hat gesagt, die Praxis, die ihr da gerade macht, wie ihr die Handys von Geflüchteten auswertet und auslest, das geht so gar nicht und das ist rechtswidrig und ihr müsst das ändern. Da haben wir uns gefreut. So. Unter anderem, also Kernteil dieses Urteils war eben, das BAMF muss vorher mildere Mittel prüfen, um festzustellen, ob die Identität der Person und das angegebene Herkunftsland der Person dem entspricht, was die Person angegeben hat. Darum geht es ja so ein bisschen, oder das ist zumindest das offizielle Ziel dieser Handyauswertung, zu gucken, okay, wer ist die Person und wo kommt sie her. Oft gibt es dafür aber auch noch andere Anhaltspunkte im Fall der einen Klägerin, beispielsweise eine Heiratsurkunde, die die Person vorweisen konnte, die sie aber nicht davor bewahrt hat, ihr Handy auslesen lassen zu müssen. Und da hat das Gericht gesagt, das geht gar nicht, den Rest müsst ihr vorher prüfen. Außerdem haben in der Zwischenzeit mehrere Ausländerbehörden, die sich eben auch die Geräte von Geflüchteten angucken, dürfen diese Praxis wieder eingestellt, weil sie auch nicht so besonders effektiv war. So. Aber dann kam die Antwort der Bundesregierung und allen voran von Nancy Faeser auf dieses Urteil. Und die hat gesagt, Mensch, jetzt machen wir das schnelle Abschiebengesetz und weiten das Ganze einfach noch aus und schreiben da einfach rein, dass wir die Vorgaben des Gerichts jetzt berücksichtigen. Unter anderem steht da jetzt drin, okay, wir werten oder wir geben die Sachen zwar jetzt irgendwie später frei zum Auswerten, aber auslesen wollen wir trotzdem ganz am Anfang. Und dann tut man eben so, als würde der Grundrechtseingriff erst passieren, wenn es eine Auswertung gibt und erst passieren, wenn da ein Mensch drauf guckt. Aber letztlich ist es ja so, dass der Grundrechtseingriff in dem Moment passiert, wo die Person ihr Telefon über den Tisch reicht und das Kabel da reingesteckt wird, um all die Daten runterzuziehen. Mit dem Nebeneffekt, dass wenn quasi diese Auswertung erst später passiert und dieser zusammengefasste Bericht über die Dinge auf dem Gerät erst später passiert, muss bis dahin eben der gesamte Inhalt des Mobiltelefons eigentlich aufgehoben werden. Aber das ist nicht die, ja, sag ich mal, ätzendste Änderung oder Gesetzesänderung, die angestrebt wird, sondern mit der Änderung will das Innenministerium unter anderem auch klarstellen, dass man nicht mehr nur Mobiltelefone durchsucht, sondern auch sogenannte externe Datenwolken. Weil die sind in unserem Leben ganz doll wichtig geworden und deshalb wollen wir jetzt einfach auch auf die Daten ran, die auf deinem Google Drive liegen oder die bei sonstigen Cloud-Anbietern liegen, um eben noch einen umfassenderen Einblick in das Leben zu bekommen. Und um das Ganze irgendwie noch zu toppen, haben sie gesagt, okay, wir durchsuchen oder wir haben jetzt nicht mehr nur das Recht, quasi bei einer Person direkt zu gucken, welche Datenträger oder Smartphones führt sie denn gerade mit, sondern wir nehmen uns jetzt auch noch das Recht raus, in Unterkünfte zu gehen und in Wohnungen und in andere Räumlichkeiten, um diese Geräte aufzuspüren und die Leute da zu durchsuchen. Das heißt, letztlich können wir in eine Unterbringungseinrichtung für Asylsuchende gehen, kann sagen, okay, das Zimmer, in dem die Person ist, in dem manchmal wahrscheinlich eben auch noch andere Leute sind oder auch die Gemeinschaftsräume dieser Unterkunft, können wir jetzt durchsuchen, um irgendwo ein Handy zu finden, das vielleicht irgendwie 2 Wochen alt ist, weil das letzte kaputt gegangen ist, um zu gucken, ob die Person jetzt in den letzten Wochen mal nach Afghanistan telefoniert hat. Aber eben nicht nur das BAMF und die Ausländerbehörden interessieren sich für die Handys von Geflüchteten, auch die Polizei. Meine Kolleginnen und unser ehemaliger Praktikant haben gerade gestern einen Text veröffentlicht, in dem sie sich das mal angeguckt haben. Wir haben nämlich gelernt, okay, die Bundespolizei durchsucht die Geräte von Leuten, die die Grenze übertreten, und haben uns dann eben gewundert und gefragt, okay, warum machen die das? Und die machen das eben nicht, weil es irgendwelche Tatvorwürfe gegen die Betroffenen davon direkt gäbe, sondern die machen das, um offiziell Informationen über sogenannte Schleusungskriminalität zu erhalten. Das heißt, man greift die Menschen auf, stellt fest, okay, die haben ein Handy an der Grenze dabei, dann geht man davon aus, na, vielleicht hat die Person ja mit der Person, die sie geschleust hat, SMS hin und her getauscht oder WhatsApp-Nachrichten oder was auch immer, und dann zieht man eben dieses Handy ein. Und dieses Handy zieht man dann in manchen Fällen, wie meine Kollegen festgestellt haben, nicht nur kurz ein, sondern man nimmt das eben monatelang den Leuten ab, während die schon ganz woanders sind, und lässt sie dann im Endeffekt auch noch das Porto selber zahlen, damit man ihnen die Geräte zurückschickt, nachdem man daraus eben Beweismittel gesichert hat, die vielleicht dazu führen, dass man irgendwo die Menschen findet, die sie geschleust haben. Das ist das, was die Bundespolizei macht. Andere Polizeien an den Grenzen vernichten einfach die Geräte der Leute, weil sie verhindern wollen, dass Menschen Beweismittel aufnehmen, die zeigen, wie sie an den Grenzen zurückgedrängt und drangsaliert werden. Das nächste Thema, über das ich reden will, für das sich irgendwie so gut wie niemand zu interessieren scheint, sind die ganzen KI-Einsätze in Deutschland, wenn es um Geflüchtete geht. Da gibt es das relativ unbekannte Assistenzsystem für Sicherheitsmeldungen. Und das beruht darauf, dass das BAMF eine Meldeverpflichtung hat, wenn es Hinweise findet, die auf Geflüchtete hindeuten, die entweder ein Sicherheitsrisiko sind oder die Informationen über sicherheitsrelevante Dinge geben könnten, dass es eben diese Hinweise an Behörden wie die Polizei oder wie die Geheimdienste weitergibt. Das BAMF hat dann an einem System gearbeitet, um das automatisiert zu unterstützen, und das ist ein paar Jahre getestet, dafür, ich glaube, 18 Millionen Euro ausgegeben und das 2022 relativ unbeachtet in den Produktiveinsatz gegeben. Das heißt, das funktioniert folgendermaßen: Es gibt die Anhörungsprotokolle der Menschen, in denen sie ihre Geschichte erzählt haben, dann läuft dann KI-System drüber erstmal mit einem Wörterbuch, das nach so Keywords sucht, die irgendwie interessant sein könnten und die darauf hindeuten könnten, dass die Person was erzählt hat, was sicherheitsrelevant ist. Dann wird eine zweite Runde gemacht und geguckt, okay, ist dieser Kontext dieser Textstelle eben vielleicht auch, ja, relevant oder wird die als relevant eingestuft, dann bekommt jemand eine E-Mail, guckt da nochmal drauf und wenn sich das als relevant herausstellt, wird es an die entsprechende Sicherheitsbehörde weitergeleitet. Der erste Impuls, den man dann vielleicht hat, ist zu sagen, okay, dann steigen wahrscheinlich die Meldungen an Sicherheitsbehörden extrem an. Tatsächlich war das nicht der Fall, sondern die sind in den letzten Jahren tatsächlich eher zurückgegangen. Sogar noch stärker, wenn man sich das länger anguckt, als die Zahl der Menschen, die insgesamt nach Deutschland geflüchtet sind. Fragt man sich so ein bisschen, okay, woran liegt das? Das heißt, liegt es jetzt daran, dass die sich nur noch darauf verlassen, dass sie vielleicht eine E-Mail von diesem System bekommen und die Sachen irgendwie sonst nicht mehr besonders angucken oder auch nicht? Wissen wir nicht. Mein Erklärungsansatz wäre vielleicht ein anderer. Es gab 2020 eine Evaluation zum Terrorismusbekämpfungsgesetz und da wurde angedeutet, dass sich Behörden, allen voran der Bundesverfassungsschutz, beschwert hat über das hohe Aufkommen an Meldungen ohne tatsächliche Relevanz. Das heißt, man hat wahrscheinlich einfach gesagt, hier Leute, ihr müsst uns nicht jeden Mist weiterleiten, wir brauchen von euch jetzt nicht so ein DDoS an potenziell sicherheitsrelevanten Dingen, nur weil die Person in ihrer Anhörung einmal eine bestimmte Terrororganisation erwähnt hat. Und dann ist natürlich interessant, was ist denn überhaupt melderelevant? Das hängt so ein bisschen von der Behörde ab, an die die Datenweitergabe erfolgt. Beispielsweise die Polizei, wenn es Hinweise darauf gibt, dass die entsprechende Person selber vielleicht eine Straftat plant oder Sonstiges im Schilde führt. Ganz besonders lustig wird es, wenn man sich die Melderelevanz für die Geheimdienste in Deutschland anguckt. Und da hat die Bundesregierung nämlich einfach nur gesagt, melderelevant sind Sachverhalte, an denen die Nachrichtendienste des Bundes ein Erkenntnisinteresse haben. Das heißt, interessant ist das, was interessant ist. Und wenn man sich dann mal so ein bisschen anguckt, okay, was haben denn irgendwie die Geheimdienste in Deutschland so in der Vergangenheit interessant gefunden, dann habe ich mich an den NSA-Untersuchungsausschuss erinnert, wo dann irgendwie so eine Dame da saß und erzählte, dass man ja die Geflüchteten, wenn man eben Informationen von ihnen abschöpft als Geheimdienst, dass man die ja zum Beispiel fragt, wieso der Brotpreis in Aleppo sei. Das heißt, wir wissen es nicht. Ich wäre sehr interessiert daran, an diesen Wörterbüchern, mit denen relevante Textstellen markiert werden. Aber ja, es ist so eine klassische Null-Antwort, die man bekommt, wenn man eben fragt, was macht ihr da überhaupt? Dieses System an sich ist jetzt wahrscheinlich für den Datenschutz der Leute und für andere Sachen nicht so besonders bemerkenswert, zumindest nicht im Vergleich zu anderen Systemen, die es auch gibt. Was mich an diesem System so ein bisschen gezeckt hat, war so der eine Satz, den die Bundesregierung in der Antwort auf eine kleine Anfrage geschrieben hat, nämlich den Satz, die Antragstellenden werden über den Einsatz einer KI nicht belehrt. Das heißt, das ist was, was meiner Meinung nach überhaupt nicht geht. Man setzt ein System ein, dass man irgendwie vorher mal 50.000 anonymisierte Anhörungsprotokolle reingekippt hat, die man manuell klassifiziert hat, um dieses Modell zu trainieren. Und dann sagt man den Leuten nicht, hey, was du uns hier erzählst, wird durch irgendeine magische KI geschoben und dann geht's vielleicht an den Verfassungsschutz. Das heißt, es ist was, was eigentlich gerade bei der aktuellen Diskussion, die wir über automatisierte Unterstützung und über künstliche Intelligenz haben, eigentlich überhaupt nicht geht. Und wenn wir weiter über KI reden, dann kommen wir an der sogenannten Migrationsvorhersage nicht vorbei. Migrationsvorhersage ist ein ganz spannendes Thema und der Begriff ist auch nicht so ganz richtig oder beziehungsweise nicht in jedem Kontext richtig, denn es gibt verschiedene Zeithorizonte, zu denen man Dinge vorhersagen kann. Es gibt Vorhersagen, die kümmern sich darum, okay, wie viele Menschen werden beispielsweise in den nächsten Tagen und Wochen folgende Grenze passieren. Es geht aber auch teilweise um längerfristige Prognosen für Jahre, wo man dann versucht, irgendwie in eine Glaskugel zu schauen und zu gucken, wie viele Menschen mögen denn in dieser bestimmten Zeit nach Deutschland kommen. Besonders interessant ist das vor allem natürlich für Staaten, die damit planen. Und die nehmen dafür teilweise eine Menge verschiedene Daten in die Hand. Es geht beispielsweise um Mobilfunkdaten, das heißt, wie viele Menschen halten sich gerade wie wo auf. Welche Suchanfragen stellen Menschen in bestimmten Ländern in Google? Das heißt, es werden die sogenannten Suchtrends irgendwie aus gewertet, um zu gucken, wer hat jetzt nach Einreisebestimmungen Deutschland gegoogelt und wie viele Menschen erwarten wir jetzt. Es wird der Wetterbericht ausgewertet, es wird ausgewertet, wie die Arbeitsmarktentwicklung in bestimmten Ländern ist. Und Befragungen aus den entsprechenden Ländern fließen da teilweise auch mit rein. Das ist je nach Modell extrem unterschiedlich. Ich finde diese Vorhersagen oder Prognosen recht interessant, weil sie auf einer moralischen Seite so ein zweischneidiges Ding sind. Man könnte sie nämlich auf der einen Seite benutzen, um Kapazitäten zu schaffen, wenn man beispielsweise erwartet, dass jetzt besonders viele Menschen nach Deutschland oder in ein anderes Land kommen, um Erstaufnahmeeinrichtungen zu bauen oder um humanitäre Hilfe zu verteilen. Man kann damit aber auch irgendwie Frontex-Boote durch die Welt schicken und eben dafür sorgen, dass die Menschen besser wieder zurückgeschoben werden und dann eben die Grenzen entsprechend aufrüsten. Das heißt, wir haben hier eine Technologie, die extrem schwierig ist und die extrem unterschiedlich ist, je nachdem, in welchen Einsatz sie zum Kontext kommt. Sie kommt in sehr verschiedenen Einsätzen zum Kontext. Eines der frühen Modelle war so das sogenannte Projekt Jetson. Da hat die UNHCR hat versucht auszuwerten, okay, was wirkt sich denn auf Migrationsströme in Somalia aus, und kam 2015 zu einer total interessanten Erkenntnis, nämlich sie haben festgestellt, dass sie anhand des Ziegenpreises relativ gut erkennen können, dass Menschen sich auf den Weg machen, innerhalb des Landes und auch in andere Länder. Und dann haben sie festgestellt, beim Reden mit den Menschen, warum das eben so ist, ist, dass Ziegen zwar extrem wertvoll für die Menschen in dem Land sind, weil sie überlebenswichtig sind, weil sie eine Ressource sind und weil sie normalerweise ja auch sehr gepflegt und gehegt werden. Wenn aber Menschen sich dazu entscheiden, sich auf den Weg zu machen, werden diese Ziegen verkauft, weil sie den Weg nicht schaffen würden. Das heißt, dass sie beispielsweise nicht über bestimmte Wege schaffen würden oder eben diese Flucht oder diese Bewegung nicht mitmachen würden. Und dementsprechend gibt es dann sehr, sehr viele Ziegen auf dem Markt. Der Preis fällt, und das hat man als recht verlässlichen Indikator dafür gefunden, dass Migrationsbewegungen stattfinden würden. Genau. Migrationsvorhersagen gibt es auch bei der Europäischen Asylagentur, die damit schon mal auf die Nase gefallen ist und 2019 vom Europäischen Datenschutzbeauftragten verboten bekommen hat, Social-Media-Daten auszuwerten, weil sie eben auch Social-Media-Daten von Personen ausgewertet hat und damit gegen Datenschutzvorschriften verstoßen hat. Prognosen macht natürlich auch Frontex, die sich dann eben entsprechend an den Grenzen aufstellen können und gucken können, wo sie als nächstes vielleicht sich stärker postieren müssen. Und Prognosen soll bald auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge machen. Die dürfen nämlich seit 2023, für das Bundesministerium des Innern an einem Projekt arbeiten für geschätzt 16 Millionen, um weltweite Analysen zur Migrationslage zu machen. Das Besondere an diesem Ding ist tatsächlich, dass es da um eine relativ weit in die Zukunft reichende Prognose gehen soll, nämlich erstmal um 6 Monate, was für so ein Modell schon recht sportlich ist, und das im Zweifelsfall auf 12 Monate ausgeweitet werden soll. Welche Daten dafür genutzt werden sollen, ist laut einer kleinen Anfrage aus 2022 noch nicht ganz klar. Es kommt so ein bisschen drauf an. Man prüft wohl gerade noch, was man darf. Laut einer Untersuchung der SWP sollen aber auch Daten des BND und von gemeinsamen Abwehrzentren damit einfließen. So, zuletzt will ich noch kurz was zum gemeinsamen europäischen Asylsystem erzählen, das sich besonders stark mit dem Koalitionsvertrag der Bundesregierung beißt, die nämlich eigentlich sich mal vorgenommen hat, illegale Zurückweisung und das Leid an den Außengrenzen zu beenden. Das, was man stattdessen dann tut oder das, was, ja, zu was man zustimmt, ist dann letztlich, dass es jetzt zumindest, wenn die Verhandlungen so weitergehen, wie es gerade aussieht, dass es Schnellverfahren an den Außengrenzen geben werden soll, dass man die sogenannte Fiktion der Nicht-Einreise schafft. Das heißt, man behandelt Menschen, die in der EU sind, so, als wären sie nie eingereist, dass man Kinder ab 6 Jahren in Kneste steckt, die an den Grenzen sind, bis eben entschieden wurde, ob sie weiter dürfen oder nicht. Und wir haben dann eine grüne Fraktionsspitze, die sagt, ja, ist vielleicht ein bisschen scheiße, aber immerhin haben wir jetzt irgendwie Schulbücher und Ärzte im Flüchtlingsknast. In dem Zuge werden auch andere Verordnungen geändert, zum Beispiel die Eurodac-Verordnung. Das ist ein riesiges System, in dem extrem viele Fingerabdrücke momentan sind von 6,5 Millionen Menschen und das so langsam an seine Grenzen gerät. Das wird jetzt technisch aufgerüstet, weil die aktuell bis zu 9.500 Abfragen pro Tag und Speicherungen nicht mehr bewältigt werden können. Außerdem vereinfacht man den Zugriff von Strafverfolgungsbehörden auf diese Fingerabdruckdatenbank und nimmt Fingerabdrücke jetzt auch von Menschen, die nur 6 Jahre alt sind, statt wie bisher von Menschen, die ab 14 Jahre alt sind. Das ist alles ganz schön scheiße. So, und das ist alles so ein riesiges Konglomerat an Dingen, wo Menschen mit Technologien und mit Computern das Leben von anderen Menschen zum Schlechteren verändern. Und ich will jetzt nicht auf einer Note aufhören, dass das etwas ist, was dazu führt, dass wir Technologie an sich bekämpfen müssen. Das heißt, ich will jetzt hier keinen Technologiepessimismus verbreiten, sondern zum allerletzten Schluss noch kurz angucken, was kann man denn vielleicht tun, um die ganze Scheiße aufzubrechen und wo gibt es vielleicht Technologie, die unser Leben vielleicht auch zum Besseren machen kann und die auch das Menschenleben von Menschen, die flüchten und die geflüchtet sind, zum Besseren machen kann. Zum einen kann man natürlich Organisationen unterstützen, die sich gegen die entsprechende Ausnutzung oder gegen den Missbrauch von Technik zur Wehr setzen. Zum anderen gibt es Organisationen wie beispielsweise Searchwing, die mit Technik, nämlich selbstgebauten Drohnen, versuchen, Menschen in Seenot zu finden. Es gibt Organisationen wie SpaceEye, einen Zusammenschluss vor allem aus Hochschulen, die eine Satellitenüberwachung von unten machen. Das heißt, die Satellitenüberwachung nicht nur machen, um zu gucken, wo sie jetzt ihre Grenzschutzboote hinschicken und Leute zurückpushen können, sondern die diese Daten nehmen, um zu gucken, wo sind vielleicht Boote in Not, wo kommen gerade besonders viele Boote und das auch mit einer automatischen Erkennung verbinden, welche Boote das denn vielleicht sein können. Und es gibt Menschen, die versuchen, diesem Bestreben, jegliche Dokumentation von Gewalt an den Grenzen oder von Misshandlung an den Grenzen, von illegalen Pushbacks zu dokumentieren und eine Plattform zur Verfügung stellen, um sich das mal anzuschauen, das sogenannte Border Violence Monitoring Network. Und es gibt Menschen, wie ihr morgen noch sehen könnt, die ich euch sehr ans Herz legen würde, die Dinge über die libysche Küstenwache herausgefunden haben. Und das ist vielleicht auch ganz inspirierend, wenn man sich fragt, was man gegen diese ganze Gesamtscheiße noch tun kann. Vielen Dank.
Zuallererst mal danke, Anna, dass du hinschaust. Ich denke, das ist sehr wichtig. Jetzt haben wir noch Zeit für die Fragen. Wenn ihr Fragen habt, stellt euch an den Mikrofonen auf. Und wir fangen auch mit Mikrofon 3 an.
Hi, Anna. Vielen Dank für deine Arbeit. Ich suche noch ein bisschen was Positivem. Gab es irgendwann mal eine Situation, wo irgendeine Behörde gesagt hat, ey, da sind wir übers Ziel hinausgeschossen, da haben wir zu viel, wir wollen das eigentlich gar nicht mehr. Gab es vielleicht nach dem Regierungswechsel irgendwas, wo die gesagt haben, ey, da brauchen wir jetzt gerade nicht noch mehr, sondern wir sehen ein, dass wir da mal einen Schritt zurückgehen müssen?
Ich glaube, das ist relativ schwer zu sagen, weil ich glaube, solche Selbsteinsichten von Behörden wirst du öffentlich kaum mitkriegen, weil es stellt sich ja jetzt ungern eine deutsche Behörde hin und sagt, Mensch, sorry, haben wir verkackt, so machen wir jetzt anders, sondern der Prozess läuft ja in der Regel anders. Wir haben beispielsweise bei der Handyauswertung und der Ausländerbehörde Berlin gesehen, dass es eben, nachdem es Kritik auch von der Datenschutzbeauftragten gab, dass die dann gesagt haben, okay, wir stellen diese computergestützte Auswertung ein. So, das heißt, die haben gesagt, das bringt uns auch ehrlich gesagt gar nicht so viel, weil wir kriegen da gar nicht so viele Erkenntnisse drüber und dafür irgendwie extra irgendwie ein Celebrite aufzufahren und da irgendwie den riesen Hickhack zu machen, als hätte man irgendwie ein hochkriminellen Handy in der Hand, ist vielleicht nicht so das Geilste, lassen wir vielleicht lieber. So, das sind so die kleinen Dinge, aber so im Großen sehe ich das jetzt nicht, sondern ich sehe schon einen ziemlichen Trend zur weiteren Versicherheitlichung. Das heißt, man versucht erstmal alles zu sammeln, alles zu kriegen und zu technisieren.
Okay, die nächste Frage bitte von Mikrofon 2.
Hi, auch von mir vielen Dank für den Vortrag. Das war schlimm und ein sehr guter Vortrag. Ich habe mich gefragt, das AusländerInnen-Zentralregister, du hast gesagt, es gibt 26 Millionen Datensätze, was sehr viel ist. Gibt es da irgendwelche Löschfristen? Weiß man da was drüber?
Ja, es gibt Löschfristen, die sind je nach Datum und je nach Situation unterschiedlich. Das heißt, beispielsweise wird gelöscht, wenn die Person, also im besten Fall oder im schönsten Fall, wenn die Person eine Staatsbürgerschaft bekommt. So, das ist so ein Fall, wo dann gelöscht wird, weil ist ja dann keine Ausländerin mehr. Es gibt auch für andere Dinge unterschiedliche Löschfristen, die ich nicht im Kopf habe. Das heißt, irgendwie, die kann ich nicht auswendig, aber so bestimmte Daten werden dann nach 10 Jahren gelöscht und so weiter und so fort. Wenn eine Person beispielsweise ausgereist ist, wird dann irgendwann mal gelöscht.
Aber es hängt immer von der Person ab. Also es gibt kein festes
Klar, also klar, es geht um bestimmte Datenkategorien und bestimmte Situationen und da wird dann eben soll nach festen Fristen gelöscht werden. Da das Ausländerzentralregister so ein riesiges Ding ist, kommt es natürlich dazu, dass diese Löschungen nicht funktionieren. Das ist ein bekanntes Problem, also so, beziehungsweise, dass sie nicht passieren. Man hatte in den vergangenen Jahren immer wieder Probleme mit dem Ausländerzentralregister, dass beispielsweise da auch Personen doppelt drin waren, weil die Namensschreibweise vielleicht ein bisschen eine andere ist oder dass irgendwelche Daten schon längst nicht mehr aktuell waren. Das sind Dinge, die sich bei so einem Monster wahrscheinlich auch überhaupt nicht vermeiden lassen, die natürlich aber dann ein ziemliches Problem sind. Und ich würde mich auch total freuen, wenn Menschen, die wissen, dass sie in diesem Register beispielsweise gespeichert sind, weil sie eben nicht deutsche StaatsbürgerInnen sind, dass die vielleicht mal auch ihre Daten da einfach abfragen und mal gucken, was über sie da vorliegt. Es wäre, glaube ich, extrem spannend, das noch von der größeren Anzahl an Menschen mal zu erfahren, was da so drin liegt.
Dann haben wir eine Frage aus dem Internet.
Wird die Überwachungstechnik bei Flüchtenden ausprobiert, um sie später auf die gesamte Bevölkerung auszurollen? Sind da Anzeichen für bekannt?
Kommt auf die Technologie an. Ich glaube, bei diesen, also wenn wir jetzt auf den ersten Punkt gehen, zum Beispiel diese Bezahlkarten, da gab es ja auch immer mal wieder so den Move zu sagen, okay, das nutzen wir ja auch für andere Menschen, die Sozialleistungen beziehen. So, das heißt, man hat immer so dieses Ding, okay, Technologie, die, wenn man sie in der Gesamtbevölkerung einsetzen würde, ziemlich verschrien wird, testet man halt an Gruppen, die wenig Lobby haben, die sowieso schon marginalisiert sind und schafft damit vielleicht Präzedenzfälle. Klar, so, das auf jeden Fall. Ich glaube, das für jede einzelne Technologie durchzugehen, wäre jetzt ein bisschen viel, aber das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die man sieht, wenn es um Geflüchtete geht, wenn es um Fußballfans zum Beispiel auch geht, an denen relativ viele Überwachungsmaßnahmen irgendwie, die relativ viel von Überwachungsmaßnahmen betroffen sind oder eben andere Gruppen, die nicht so der Teil der Mehrheitsgesellschaft sind.
Dann haben wir eine Frage vom Mikrofon 1.
Ja, vielen Dank erstmal. Eine Frage zu der KI, die die Sicherheitsrisiken bzw. Personen, die ein Sicherheitsrisiko darstellen können oder Hinweise dazu haben, identifizieren soll. Jetzt mal weg von der KI gedacht, mein naiver Gedanke wäre, dass der Anhörer, die Anhörerin bzw. Entscheider, Entscheiderin das wahrscheinlich besser sagen kann als die KI. Und dann daran anschließend, weißt du, was in so einem Fall momentan wäre, wenn ein Anhörer, eine Anhörerin, Entscheider, Entscheiderin so einen Verdacht hat? Gibt es da nicht wahrscheinlich eh schon irgendwelche Vorschriften, dass diese Personen das dann melden müssen?
Genau, klar, ja, genau das. Das ist ja der traditionelle Weg. Das heißt, es gibt im BAMF sogar ein eigenes Referat, glaube ich, will nichts Falsches sagen, aber auf jeden Fall eine eigene Gruppe, die dafür zuständig ist, für eben diese Kooperation mit den anderen Behörden. Und an die gehen dann eben diese Hinweise, die prüfen das und leiten das dann entsprechend weiter. Egal, ob sie jetzt erst per Mail von irgendeiner komischen KI kommen und dann bestätigt werden oder ob sie von einer Person kommen. Genau.
Die nächste Frage ist hinten vom Mikrofon Nummer 4, bitte.
Danke für den Vortrag. Ist denn bei der digitalen Bezahlkarte da irgendein Strafmaß für den Einzelhandel oder Privatpersonen vorgesehen, der halt den Einzelhandel einschränken würde? Also ich könnte ja beispielsweise sagen, ja, ich lasse jemanden, der die digitale Bezahlkarte hat, meinen Einkauf bezahlen und gebe ihm das Cash zurück, um da halt ja, die Leute zu unterstützen.
Ja, das wär eine gute praktische Solidarität, finde ich gut. Keine Ahnung, also dadurch, dass das Ding noch gar nicht quasi standardisiert raus ist, weiß ich nicht. Und ich wüsste, ich bin auch keine Juristin, manchmal sage ich leider, die wüsste, ob das irgendeinen Straftatbestand erfüllt. Aber auf jeden Fall eine sehr schöne Idee.
Dann haben wir noch eine Frage hier vorne, Mikrofon 3.
Ich habe mich gefragt bei dem ganzen Bezahlkartenspaß, ist das schon mal vor Gericht gegangen? Gerade diese extrem restriktiven Modelle, die getestet worden sind, ist da irgendwas in der Pipeline? Weil das kann es ja eigentlich nicht sein.
Gute Frage, muss ich tatsächlich passen? Weiß ich nicht.
Okay. Noch eine Frage vom Mikrofon 2, bitte.
Hallo. Du hast am Ende ein paar coole Beispiele von Gruppen genannt, die versuchen, betroffene Menschen zu supporten. Hast du irgendeine E-Mail-Adresse, wo ich mich melden kann, wenn ich denen helfen will? Also, dass ich meine Skills nutzen kann, um Betroffene zu supporten?
Ich werde eh die Folien noch hochladen und vielleicht tue ich dann einfach noch, das ist eine gute Idee, ich notiere mir das mal, ich tue vielleicht einfach noch eine Liste dran oder schreibe die Adressen drauf, damit man die findet.
Super, danke.
Mikrofon 4, bitte.
Ich habe eine Frage zum Ausländerzentralregister. Ich glaube, ich bin drin. Kannst du mir sagen, was man machen muss, um seinen Datensatz dazu verlangen?
Ja, du stellst eine, also ich genau beschreiben kann ich sie nicht, du stellst eine Auskunftsanfrage und es gibt im Internet diverse Anleitungen dazu, wie man so eine Auskunftsanfrage für die eigenen Daten bei Behörden stellt. Dann stellt man die eben an die zuständige Stelle. Ich glaube, ich will nichts Falsches sagen. Das BAMF ist die registerführende Stelle, das Bundesverwaltungsamt ist aber auch zuständig, musst du mal gucken. Also man kann bei diesen Anleitungen in der Regel auch die Behörden suchen, an die man stellen will und dann da die richtigen Adressen und Formulierungen finden. Dann musst du nicht selber irgendwie den Text ausdenken. Das haben alles schon mal Leute vorgeschrieben.
Danke.
Dann bitte Mikrofon 3 als nächstes.
Danke für den Vortrag. Ich hätte zwei Fragen zur Geldkarte. Die erste wäre, ist es vorgesehen, dass es technisch implementiert wird oder ist es immer die Entscheidung des Verkäufers oder der Verkäuferin, ob ein Artikel gekauft werden kann? Und die zweite Frage wäre das mit dem Pfandgeld. Das fällt dann auch wieder in die Verantwortung von der Verkäuferin, die dann sagen muss, oh, diese Person sieht anders aus und deswegen frage ich mal nach. Also
genau, das heißt, irgendwie die letzte Frage ist natürlich irgendwie, es ist super beknackt letztlich zu sagen, so, okay, du kriegst deinen Pfand nicht wieder, weil letztlich überlässt du dann eben der Person an der Kasse die Entscheidung, ob du jetzt irgendwie deutsch genug bist, um irgendwie Pfandgeld zu bekommen. So, oder letztlich, ob die Person zum Beispiel, also eine einfachere Situation wäre es natürlich, wenn die Person mit dieser Karte einen restlichen Einkauf bezahlt, so beispielsweise irgendwas vorher bezahlt hat, dann irgendwie Pfand abgibt, dann lagerst du eine Durchsetzung von irgendwelchen Vorschriften an Verkäuferinnen und Verkäufer im Supermarkt aus, was auch total absurd ist, so dass eigentlich irgendwie nicht sein kann. Und wie das dann genau geregelt wird, ist, glaube ich, bis Ende Januar auch noch unklar. So, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Pfandnummer tatsächlich irgendwie ein reales Problem im Zweifelsfall ist, weil ich auch hoffe oder glaube, dass irgendwie nicht besonders viele Menschen im Supermarkt an der Kasse Lust haben, dieses System mitzuspielen. So, aber was dann genau passiert, werden wir dann, glaube ich, sehen, wenn das größer spezifiziert und ausgerollt wird.
Danke. Wir haben noch jemanden am Mikrofon Nummer 3.
Ja, danke schön. 17 Millionen Euro Entwicklungskosten allein in Bayern für 380.000 Geflüchtete. Man könnte alternativ jedem einfach die 44 Euro so in die Hand drücken. Hat sich Bayern in seiner unfassbaren Schlauheit schon mal überlegt, was das denn in der Zukunft so an laufenden Kosten hat, dieses System?
Ja, steht in der Ausschreibung drin. Also es gibt irgendwelche angenommenen Kosten für die Aufladung dieser Karten und für das Ausstellen dieser Karten. Da wurden sich Gedanken zum gemacht, aber das ist es den entsprechenden Verantwortlichen anscheinend wert.
Und diese Ausschreibung ist aber öffentlich, das heißt,
kann man sich angucken, genau.
Perfekt.
Mikrofon 1, bitte.
Ja, hi, vielen Dank. Ich habe eine Frage zum Register. Und zwar ist ja in Deutschland die Verknüpfung von Registern eigentlich relativ schwierig. Hm. Aber der Zugang scheint mir da ja sehr frei zu sein von den Behörden auf dieses Register. Weißt du, ob sich das mit dem Verknüpfen zu anderen Registern auch so einfach gestaltet? Weil da sehe ich so noch eine große potenzielle Gefahr, auf jeden Fall, wenn es dann noch mit anderen Registern verknüpft wird. Weißt du, ob sie da auch so laxe Regeln für einsetzen oder ob das sich so verhält wie mit anderen Registern in Deutschland auch?
Naja, welche anderen, also genau, die Frage ist so ein bisschen, brauchst du noch großartig andere Register über Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland, wenn du diese riesige Datensammlung hast? Das heißt, ist da überhaupt die Notwendigkeit da, noch eine große Verknüpfung zu machen? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Vielleicht hat man das Problem dann damit gelöst, dass man es zentralisiert hat.
Damit würde ich den Vortrag beenden. Vielen lieben Dank, Anna, dass du hinschaust, und einen großen Applaus bitte. Applaus